Im Bundestag wird über Richterämter und das liebe Geld diskutiert. In Washington erhebt Donald Trump mal wieder Zölle. Jetzt aber auch wirklich. Und Deutschland wartet auf die nächste Hitzewelle, während der DAX mal wieder Höchststände produziert. Ein ganz normaler Sommer also, könnte man sagen. Denn langsam ebben die Diskussionen über die neuesten Ideen und Verlautbarungen von Donald Trump ab. Man gewöhnt sich eben an alles. Auch an das Warten auf die nächste ultimative Deadline von Donald Trump, die dann eben doch keine ist. Und vielleicht müssen wir uns auch an eine neue Art von Geld gewöhnen. Denn in den USA sorgen die sogenannten Stablecoins für Furore. Wird die zweite Jahreshälfte etwa ruhiger, gibt es vielleicht mal bessere Nachrichten zum doch guten Kursverlauf oder geht der Börse am Ende vielleicht doch die Puste aus? Und was hat es eigentlich mit den Stablecoins auf sich? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist ausnahmsweise mal nicht Donnerstag, sondern Montag, der 21. Juli 2025. Und bei mir ist der einigermaßen gut erholte Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Ulrich, willkommen zurück.
Hallo Dirk, willkommen zurück. Auch gut erholt.
Ja, genau. Unsere kleine Sommerpause ist vorbei. Wir müssen uns wieder mit den Finanzmärkten beschäftigen. Ein bisschen ist ja was los.
Naja.
Aber auch nicht allzu viel. Also nee, ein bisschen
wir sind
Sommerloch.
Richtig im Sommerloch doch, würde ich schon sagen. Ja. Also ich meine, wir sind ja einiges gewöhnt. Ja, deswegen
passiert vielleicht schon ist es was, auch wieder normal und wir sind immer noch in diesem Krisenmodus von Anfang April drin, vielleicht. Oder?
Wahrscheinlich so, ja. Ja. Aber Themen gibt es natürlich immer.
Ja, wie ist denn die Stimmung so im Sommer? Kann man denn unbeschwert Urlaub machen von dem ganzen Zöllen, Welthandelsgeschehen und Geopolitik? Oder? Ja,
weiß nicht, wie unbeschwert sich jetzt unsere Hörergemeinde fühlt. Sind wahrscheinlich alle noch im Urlaub, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht gerade zurück. Kämpfen sich durch schwüle Wetter, Fahrpläne von der Deutschen Bahn oder Verkehr auf den Autobahnen. Vielleicht gucken wir Fußball.
Also ich habe es gesehen, das spannende Spiel der deutschen Frauen.
Das eine oder andere auch, ja. Ja, vor allen Dingen kümmert man sich jetzt gerade nicht so sehr um die Wirtschaft. Muss man auch nicht. Also an den Märkten ist wirklich Sommerpause, würde ich schon sagen, was so an einem vorbeiläuft, an Tickermeldungen und sonstigen Themen. Und so ein richtiger Aufreger, so ein richtiges Wirtschafts-Sommerloch-Thema ist eben noch nicht gefunden. Ja, außer vielleicht, du weißt es schon, fängt mit T an und hört mit P auf.
Ich wollte schon sagen, fängt mit T an, hört mit Rump auf.
Ja, genau.
Ja, wieso? Ja gut, Zölle halt, ne?
Ja, wie immer. Klar. Ich meine, das ist natürlich schon das, worauf die Märkte jetzt wirklich achten. Der Zollstreit köchelt natürlich weiter. Und natürlich, das kann auch wieder schnell in Marktreaktionen dann umgemünzt werden, muss man ganz klar sagen. Aber es zieht sich ja nun schon jetzt länger wie so ein roter Faden durch die vergangenen Monate. Also gefühlt eine Katastrophennachricht nach der anderen, insbesondere aus dem Weißen Haus. Aber am Ende so viel richtig passiert, Schreckliches ist dann eben doch nicht, zumindest nicht im Bereich der Wirtschaft. Ja, müssen wir ganz klar abgrenzen. Und in dem Modus sind wir eigentlich immer noch, obwohl wir jetzt langsam eben auch wirklich an den Daten und zwar auch trendmäßig sehen, dass anscheinend der US-Wirtschaft doch ein bisschen der Dampf ausgeht. Das müssen wir in jedem Fall, diese Spur müssen wir in jedem Fall weiter verfolgen, wie sich das in den nächsten Monaten dann weiter fortsetzt. Ansonsten gibt es kein großes neues Thema und ob man das jetzt mit unbeschwert bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, Donald Trump wird sich nicht ändern. Der wird ewig so weitermachen. So mit seinen kurzfristigen Einfällen, mit seinen Zolldrohungen und was weiß ich, was er sich alles noch so ausdenkt. Da kann man nur sagen, gewöhnt euch dran. Es hat aber auch keinen Zweck, dann eben daraus immer nur Katastrophenszenarien zu machen. Gut, Herausforderungen sind kräftig. Ich will das hier nicht verharmlosen, dass wir nicht ökonomisch vor großen Herausforderungen stehen und das eben auch wirklich in den nächsten Jahren. Aber ich würde mal sagen, zwischen Hölle und Paradies gibt es dann halt noch die reale Welt und da sind Kompromisse und auch Problemlösungen möglich. Anpassung vor allen Dingen, ganz wichtig, dass das, was bei vielen Unternehmen ja in den letzten, seit vielen Jahren jetzt schon passiert und ganz gut passiert und in dem Sinne auch, wie gesagt, Problemlösungen so und ich würde mal sagen, so in diesem Geist blicken wir jetzt in die zweite Jahreshälfte rein.
Ja, das klingt schon so ein bisschen nach so einer Traineransprache fast, was du jetzt hier machst. Aber tatsächlich ist es ja so, die erste Jahreshälfte, die war ja durchaus durch einige Events geprägt. Also ich sag nur diese sogenannte Liberation Day und so weiter. Was war denn die Botschaft der ersten Jahreshälfte und was erwarten wir so in etwa für die zweite? Wir brauchen da jetzt nicht zu tief einsteigen, denn wir setzen uns ja nochmal mit unserem Chief Investment Officer zusammen, dem Jörg Beusen, Anfang August und werden da auch nochmal schauen, was so los war. Aber so ganz kurz zu zusammengefasst schon mal an der Stelle vielleicht? Wie schaut ihr so drauf?
Also es ist schon was passiert, auch was in Geschichtsbüchern stehen wird. Und wir müssen uns jetzt mit den Auswirkungen wirklich auseinandersetzen. Ich würde es mal unter die Überschrift stellen. Also Zölle sind jetzt nicht gut für die Weltwirtschaft. Und das Zollkarussell dreht sich ja weiter, es steht nicht still. Ich erwarte sogar auch, dass das weitergeht, nicht nur aus den USA raus, sondern auch mit Beschränkungen jetzt zwischen Europa und China. Das ist alles nicht schön. So wie in der Ökonomie häufig sind es so zwei Seiten, die dann da hervorscheinen. Auf der guten Seite sieht man, dass die Unternehmen und auch die Finanzmärkte sich anpassen können und das auch tun an diese neue Weltwirtschaft. Es wird in Zukunft eben innerhalb der großen Wirtschaftsblöcke, dieser großen Wirtschaftsregion, die wir Gott sei Dank haben, mehr Aktivität stattfinden, mehr innerhalb gehandelt werden und weniger dazwischen, als wie das vor diesen Abschottungszöllen eben der Fall war. Und das wird auch Chancen eröffnen, gerade eben für Europa. Wir werden also hier mehr investieren. Man kann es gar nicht oft genug sagen, was es für ein Segen ist, dass wir diesen europäischen Binnenmarkt haben, dass wir keine Wirtschaftsgrenzen mehr zwischen den europäischen Ländern haben. Denn der verhindert, dass es jetzt nicht auch noch Zölle zwischen den europäischen Ländern hier in Europa gibt oder dass Trump das eine Land gegen das andere ausspielen kann. Denn dann würde es wirklich eng werden für die deutschen Unternehmen. Dann wäre der Absatzmarkt für die Produktionskapazitäten, die deutschen Unternehmen haben, dann wirklich sehr gering. Es ist nämlich alles eine Frage des Ausmaßes von Hindernissen, die einem da in den Weg gelegt werden, was über die wirklichen Schwierigkeiten entscheidet. Mit einem gewissen Umfang an Schwierigkeiten können Unternehmen umgehen und das ist jetzt der Fall, aber zu viel werden darf es eben nicht. Ja, und dann muss man natürlich aber auf der anderen Seite, die dunkle Seite der Zölle sozusagen, auch sehen, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Wachstum wird schon abgebremst. Wir müssen sehen, was sich da in den USA zusammenbraut. Auf den ersten Blick sind viele Zahlen noch kräftig, der Arbeitsmarkt zum Beispiel weiterhin kräftig. Aber wenn man hinter die Zahlen blickt, die Substanz verschlechtert sich doch. Also die Zeit, einen neuen Job zu bekommen, ist doch länger. Wahrscheinlich ist die Empfindlichkeit der Arbeitslosigkeit gegenüber geringeren Jobzahlen auch höher. Wenn wir weiter gucken, Konsum in Amerika, Investitionen in Amerika, alles nicht mehr dynamisch. So wie es jetzt aussieht, ist es zwar so, dass das Wirtschaftswachstum nicht aufhören wird. Es geht zurück, hört aber nicht auf. Und damit können die Märkte leben, aber wir müssen durchaus schauen, ob sich das auch dann wirklich in der zweiten Jahreshälfte so bewahrheitet oder ob es schlimmer wird oder ob die Effekte auch wieder ganz verschwinden. Das kann auch sein. Da ist so die Wahrscheinlichkeit gleich verteilt. Wir bleiben bei unserem Hauptszenario, was wir auch den Diskussionen hier intern zugrunde legen und auch unsere Allokationsentscheidungen, die wir für uns fällen, aufbauen. Ein mittleres Abschwächungsszenario für die USA, mit denen die Märkte noch leben können. Ja, krasseste Bewegung in den letzten Monaten war natürlich Dollar. War es am Devisenmarkt. Der Dollar hat generell abgewertet, nicht nur 12% gegenüber dem Euro. Das hat es in der Geschwindigkeit so nicht mehr noch nie gegeben. Was heißt noch nie, ist nicht richtig, aber zumindest in den letzten 50 Jahren nicht gegeben. Das ist die Konsequenz von Donald Trumps Rhetorik. Er hat den Dollar runtergeredet, Vertrauensverlust erzeugt in die US-Währung. Und der Punkt ist auch für die Kapitalanlage durchaus wichtig. Wir werden das wahrscheinlich in den nächsten Podcasts noch das ein oder andere Mal aufnehmen, das Thema. Denn wer in Europa eine weltweite Aktienanlage hat, ob das ein Fonds ist, ein ETF oder einen anderen Aktienfonds oder was, der besitzt eben automatisch 60% Anlagen in den USA. Das ist nichts Verwerfliches. Die Amerikaner haben nun mal den größten Kapitalmarkt der Welt und haben auch super Unternehmen. Und deswegen ist eine Investition in dieses nach wie vor Powerhouse der Weltwirtschaft, also grundsätzlich sehr sinnvoll. Das zeigen auch die guten Kursergebnisse der vergangenen Jahre, ja. Aber in solchen Situationen wie in diesem Jahr werden mit der Abwertung gegenüber dem Euro die US-Teile der Indizes dann erstmal 10% weniger wert, eben in Euro gerechnet. Und das ist natürlich dann in dieser Phase dann eine enorme Renditebremse. Das müssen wir auch beobachten, ob es soweit dabei bleibt. Wir glauben, dass der Dollar schwach bleibt und sich vielleicht sogar noch ein bisschen abschwächen wird. Wenn es bis zum Jahresende eben bei diesem schwachen Dollar bleibt, dann wird man feststellen, dass so zwar die europäischen Teile der Anlage gut performt haben, der DAX dann vielleicht wirklich fast 20% zugelegt hat, reicht ja, wenn er das gegenwärtige Niveau hält, dass vielleicht die amerikanischen Märkte jetzt auch gar nicht so schlecht unterwegs gewesen sind, aber das Gesamtergebnis in Euro ist dann eben niedriger ausgefallen. Das wird wahrscheinlich ein Thema werden. Das ist nichts Schlimmes, es ist ein Einmaleffekt. Allerdings müssen wir noch ein Gefühl dafür bekommen, wie lange diese Phase anhält, wie das mit der Dollarschwäche weitergeht, müssen wir mal gucken. Ja, aber immer im Hinterkopf behalten, in den letzten 3 Jahren war es umgekehrt. Ja, da hat man eine allmähliche Aufwertung des US-Dollars, das hat die Wertentwicklung der Fonds in Euro gerechnet, auch unterstützt. Da geben wir jetzt ein bisschen was von ab und deswegen bleibt es eigentlich dabei, wenn man sich seinen Anlagekorb anschaut, dann gleichen sich über die vielen Jahre Währungsschwankungen zwischen großen Währungen dann irgendwann auch wieder aus. Man sollte sie eigentlich gar nicht beachten. Auch hier gilt eben, dass man die Anlagen in 10-Jahres-Abständen beurteilen sollte und eben nicht mit ihren Jahresergebnissen. Das ist, wie gesagt, wir werden noch darauf zurückkommen, glaube ich, in diesem Jahr.
Ja, aber es ist tatsächlich ja so ein Effekt, den man nicht so auf dem Schirm hat erstmal, denn man hat einfach Geld angelegt und das entwickelt sich irgendwie und man denkt ja eigentlich, man ist eher von den Aktienkursen abhängig, aber genau. Diese starke Währungsbewegung, die ist ja tatsächlich sehr ungewöhnlich genau. In dem
Fall. Das erinnert einen eben daran, dass man mit einer Aktienanlage heutzutage weltweit unterwegs ist, was ja auch genau richtig ist. Man will die Kraft der Weltwirtschaft in sein Depot holen und man will auch die unterschiedlichen Entwicklungen in den unterschiedlichen Weltregionen so im Depot haben, dass sie sich ausgleichen. Und das passiert auch, trotzdem gibt es manchmal sichtbare Bewegungen und das ist eben jetzt mit dieser Währungsbewegung mal der Fall.
Wir hatten das ja auch schon mal umgekehrt, als der Euro eben entsprechend abgeschwächt hat, war es ja andersrum. Da habe ich ja über die Währung ganz viele Gewinne machen können, ohne dass die Börsen irgendwie gut gelaufen wären. Aber wie ist es denn mit dem Dollar eigentlich? Also wenn wir jetzt mal drauf gucken, das ist ja die Weltwährung überhaupt gewesen in den letzten Jahrzehnten eigentlich oder seit wahrscheinlich 50 Jahren mittlerweile. Wie geht's denn weiter mit dem Dollar insgesamt so? Wird das jetzt vielleicht so ein bisschen abgelöst, das Ganze, dass man sagt, naja, der Dollar wird ein bisschen unwichtiger weltweit oder sagst du, nee, eigentlich nicht?
Ja, jetzt wird's paradox. Also der Dollar verliert an Bedeutung, aber der Dollar bleibt mit Abstand Top-Reservewährung. Das zeigt halt nur, wie groß der Vorsprung ist. Also bevor sich diese Entwicklung der abnehmenden Bedeutung des US-Dollars dann wirklich in richtig fühlbare Effekte umsetzt, gerade für die Amerikaner fühlbare Effekte, denn die profitieren am meisten davon bisher. Da wird es eben noch 10 bis 20 Jahre dauern. Das denke ich, da wird man dann wirklich was merken. Das sind dann die Themen Finanzknappheit in den USA für den Staatshaushalt. Finanzsanktionen haben dann nicht mehr so die Durchschlagskraft, wenn die Währung eben nicht mehr so dominierend ist. Dann geht auch das internationale Geschäft der US-Finanzindustrie zurück. Also das sind dann so die Konsequenzen, aber wie gesagt, eher so ein Bereich von 10 bis 20 Jahren. Ja, in diesem Jahr ist es eben spektakulär gewesen, weil Trump den Dollar runtergeredet hat, mit dieser unkooperativen Wirtschaftspolitik, mit den anderen Ängsten, die er gesät hat, um den Kapitalmarkt in den USA für Ausländer. Das hat schon eben einige internationale Anleger verschreckt. Wir haben auch gesehen, dass die US-Administration sich dessen schon bewusst ist, dass man da nicht unbegrenzt mit der Machete durch den Währungsdschungel laufen darf. Nicht umsonst hat man ja beispielsweise diese umstrittene Passage, dieses Section 899 aus dem Haushaltsgesetz wieder rausgenommen. Da stand nämlich drin, dass bestimmte ausländische Halter von bestimmten US-Dollar-Anlagen in Zukunft einfach besteuert werden konnten, was große Unsicherheit mit sich gebracht hat. Aber insgesamt ist es doch eine völlig neue Ausrichtung der US-Politik, des US-Kapitalmarkts, verbunden damit eben große Unsicherheit. Und das hat den Wertverfall jetzt so schnell ausgelöst. Und wie gesagt, kurzfristig sehen wir jetzt keinen Grund dafür, dass das die Wiederaufwertung gleich stattfinden sollte. Je nachdem, wenn die Fed die Zinsen jetzt senken sollte, weil die Wirtschaft eben etwas nachlässt, dann ist es eher ein weiterer Treibstoff für einen schwächeren Dollar. Insofern sehen wir da jetzt erstmal keine große Wende.
Aber lass uns trotzdem noch mal so ein bisschen dabei bleiben. Ich höre immer wieder dieses Thema Kaufkraftparität. Ne? Man denkt ja dann immer, das heißt, dass ein Dollar genau ein Euro wert ist. Aber das stimmt ja nicht ganz. Das ist ja anders gedacht. Also es ist ja eher so, wenn ich hier beispielsweise ein Big Mac kaufen würde, kostet der mich hier genauso viel, wie wenn ich jetzt in die USA in Urlaub fahre und ihn dort kaufe. Also vom Wert her. Das heißt, diese Kaufkraftparität, wo liegt die denn? Sind wir da schon? Haben wir die? Und was heißt das überhaupt dann, wenn das da ist?
Ja, Trump sagt immer, der Dollar ist überbewertet. Also muss er ja irgendeine Vorstellung haben, wo er richtig bewertet ist. Und die gibt's wirklich bei den Ökonomen. Man sagt, eine faire Bewertung einer Währung liegt bei der sogenannten Kaufkraftparität, wie du gerade schon angeführt hast. Ja, die Kaufkraftparität ist vereinfacht gesprochen genau in die Richtung, wie du gerade auch schon erklärt hast. Ich nehme 100 Euro und gehe hier in den Supermarkt und kaufe mir den Einkaufswagen eben so weit voll, wie ich mit 100 Euro komme. Dann nehme ich nochmal 100 Euro, tausche die um am Devisenmarkt in Dollar, nehme diesen Dollarbetrag, den ich kriege, und gehe in den Supermarkt und kaufe da auch ein. Und bei dem Wechselkurs, wo beide Warenkörbe, also im US-Supermarkt und im europäischen Supermarkt, das gleiche enthalten, so etwa wertmäßig.
Man muss erstmal die Sachen alle finden in den USA, die du hier kaufen kannst.
Also ist nicht ganz leicht zu...
Leberwurst wird schwierig, denke ich.
Naja, die Leute, die Preise ermitteln, die versuchen das schon so in Kategorien einzutragen. Das muss dann nicht gleich das gleiche Produkt sein. Also, aber wo dann sich die Warenkörbe, die man kaufen kann für eine Summe, entsprechen. Bei dem Wechselkurs, wo das der Fall ist, da sagt man, da ist die Währung dann fair bewertet. Und das ist zurzeit bei einem US-Dollar-Euro-Preis von 1,22 der Fall. Und wir sind ja etwa bei 1,17, 18. Und das ist dann auch der Preis, wo man dann als Tourist in ein anderes Land fährt und sagt, naja, ist alles so teuer wie zu Hause. Ist jetzt nicht besonders billig. Dann wäre es ein Land, wo eine Währung total unterbewertet wäre. Ist aber auch nicht teuer, wo dann wäre eine Währung total überbewertet. Und die USA waren ja eher teuer in der Vergangenheit und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Eine andere Währung, die auch notorisch extrem überbewertet war, war der Yen. Das war also vollkommen aussichtslos, sich seinen Urlaub irgendwie zusammenzudenken mit gleichen Lebenshaltungskosten wie hier. Da musste man immer das Doppelte einplanen. Hat sich auch geändert, der Yen ist auch untergekommen. Japan ist ein billiges Reiseland geworden, hätte man nie gedacht früher. Das liegt eben daran, dass die Währungen zwar eine Kaufkraftparität haben, aber sich der Devisenmarkt überhaupt nicht dran hält. Das heißt also, normal ist, dass eine Währung von dieser Kaufkraftparität abweicht, nach oben und dann nach unten. Dann ist sie eben über- oder unterbewertet. Das hat verschiedene Gründe. In den USA eben, weil die USA einen stetigen Kapitalzustrom haben, weil sie so ein toller Kapitalmarkt sind. Deswegen ist der Dollar tendenziell überbewertet, eben etwas zu teuer. Aber in der Vergangenheit zeigt sich, und das ist auch der Sinn dieser Kaufkraftparität, das ist so eine grobe Marke, so ein Gravitationspunkt, ja, wo die Kurven, die Kurse, die wirklichen Kurse dann irgendwann auch mal wieder zurückkommen. Es kann Jahre dauern, dass es Abweichungen gibt von dieser Kaufkraftparität nach oben und dann nach unten, aber irgendwann kommen sie dann wieder in diese Richtung zurück und deswegen dient es eben so als grober Anhaltspunkt. Kaufkraftparität sagt, wäre es denn eigentlich fair bewertet, diese Währung?
Ja, und in dem Zusammenhang, jetzt bleiben wir mal so ein bisschen bei dem Währungsthema. Das ist zwar so ein bisschen speziell, aber ich finde es trotzdem ganz spannend, da mal drauf zu gucken. In dem Zusammenhang höre ich jetzt auch immer wieder diesen Begriff der Stablecoins. Das klingt so ein bisschen nach Bitcoin, nach Kryptowährung. Was steckt denn dahinter?
Ja, es sind Kryptowährungen in dem Sinne, dass der Mechanismus der Wertübertragung eben über die Blockchain funktioniert und das ist das eigentlich Revolutionäre an den ganzen Krypto-Themen, auch beim Bitcoin. Aber es gibt einen großen Unterschied. Der Bitcoin schwankt ja bekanntlich sehr stark zum US-Dollar. Meistens wertet er auf in der Vergangenheit. Es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ja, nach der Riesenaufwertung kann es auch eine Riesenabwertung geben. Also es ist prinzipiell möglich, hängt nur von der Nachfrage ab nach Bitcoin, wie der US-Dollar wert ist. Und das ist bei Stablecoins anders. Stablecoins sind sozusagen eine digitale Ausgabe von bestehenden Währungen, wobei es private Anbieter sind, die dann diese digitale Ausgabe auf den Markt bringen. Stablecoins sind jetzt in den USA eben sehr reüssiert, haben da schon eine recht große Bedeutung. So, und der Unterschied zum Bitcoin an Stablecoin zeichnet sich eben dadurch aus, dass der Kurs zu seiner Leitwährung, das ist meistens der US-Dollar, der bleibt immer gleich, also meistens 1:1 eben. Und das machen die Stablecoin-Anbieter dadurch, jetzt, dass sie für jeden Coin, den sie selber also herausgeben, nehmen sie vom Käufer eben einen Dollar ein und dieser Dollar wird dann sofort in eine US-Staatsanleihe oder eine andere sichere Anlage investiert. Es steht den ausgegebenen Coins also immer ein Berg von Vermögen gegenüber in sicheren Anlagen, die ihren Wert behalten und die man eben dann auch schnell wieder verkaufen kann. Denn wenn irgendwann der Coin-Käufer seinen Dollar dann eben zurückhaben will, dann verkauft der Stablecoin-Anbieter die Staatsanleihe halt wieder und kann diesen Dollar dann auszahlen. Soweit er sich an diese Regeln, dass er eben alle Coins mit Staatsanleihen deckt, solange er sich an diese Regeln auch wirklich hält. Und das ist ein großes Thema bei diesen Stablecoins. Und der Stablecoin-Anbieter übrigens lebt dann von dem Zinsertrag. Denn seine Anlagen in US-Treasuries oder in Staatsanleihen werfen Zinsen ab. Die gibt aber nicht weiter, zumindest bisher nicht, an den Coin-Besitzer. Und darüber machen einige dieser Anbieter sehr, sehr gute Geschäfte.
Aber also ich atme seit gefühlt einer Minute ein und bin schon drauf und dran, die Frage zu stellen, warum will ich denn diesen Coin haben?
Warum kaufst du nicht selber Staatsanleihen?
Genau. Die Frage liegt ja eigentlich auf der Hand.
Weil diese Coins jetzt keine Wertanlage sind. Und das ist eben auch ein großer Unterschied. Viele kaufen Bitcoins, weil sie sagen, wird immer mehr wert. Das geht ja beim Stablecoin nicht, sondern es ist immer 1:1 zum Euro oder zum Dollar. Es gibt ja auch die ersten Euro-Coins jetzt. Warum hältst du also so einen Stablecoin? Das ist ja überhaupt die Gretchenfrage, wozu brauche ich Kryptowährungen? Es ist eine faszinierende Technologie, jetzt brauchen wir nur noch einen Nutzen dafür. Im Gegensatz zum Bitcoin ist es bei Stablecoins schon so, dass die Nutzanwendung ein bisschen praktischer ist und die Nachfrage schon erkennbar ist. Über dieses Argument, es wird immer mehr wert, eben beim Bitcoin hinaus. Also es geht um Transaktionen, im Netz. Wenn du in der Kryptowelt unterwegs bist ohnehin, weil du eine Affinität zu dieser ganzen Anlageform hast, weil du vielleicht auch ein paar Transaktionen im Netz machst, dann hast du ja die Möglichkeit, sehr, sehr hunderte von anderen Coins zu kaufen und damit in irgendwelchen Biotopen dann damit zu agieren. Und wenn du raus willst aus einem anderen Coin, dann musst du wieder zurück in den Dollar oder den Euro gehen. Kostet aber Transaktionsgebühren. Das kannst du verhindern, indem du in den Stablecoin gehst. Das ist also so eine Art Vehikelwährung, sagt man dafür, von einer Währung in die nächste zu gehen über dieses Vehikel. Und das sind eben Stablecoins. Das ist sozusagen die erste Nutzanwendung von all diesen netzaffinen Kryptoleuten, die sich gesagt haben, wir bräuchten eigentlich eine Kryptowährung, die sozusagen zwischen den anderen steht. Gut, das sind dann erstmal Finanzgeschäfte. Aber eben auch in der realen Welt sind sehr ganze Menge an Anwendungen denkbar. Zum Beispiel Warenhandel. Ein Stablecoin läuft auf der Blockchain und der ermöglicht eben dann nochmal einen noch schnelleren und vor allen Dingen noch günstigeren Zahlungsverkehr. Transaktionen finden auf der Blockchain statt. Das ist fast Echtzeit. Das mag man vielleicht jetzt bei uns in Europa ein bisschen belächeln, weil eben auch unsere Banken und die Sparkassen bieten ja mittlerweile Echtzeitüberweisungen an.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade letztens, ging ruckzuck.
Ist alles möglich. Zahlungsverkehr kostet allerdings natürlich Geld. Ja. Und die Stablecoin-Anbieter werden eventuell dahin gehen und werden die Gebühren für den Zahlungsverkehr eben nach unten drücken. Wenn wir uns auch Zahlungen, jetzt, die wir auch verwenden, Kreditkarten beispielsweise anschauen, dann ist ja dort immer auch eine Gebühr dahinter, die der Händler dem Zahlungsverkehrsanbieter leisten muss und die er auf die Preise umlegt. Und das wird dann bei den Stablecoins dann so sein, dass sich vielleicht ein großer Online-Händler überlegt, eine Stablecoin zu emittieren. Dann kaufen seine Kunden alle die Stablecoins und können bei ihm eben mit den Stablecoins einkaufen. Und das wird dann dazu führen, dass er eben keinem anderen Zahlungsverkehrsanbieter mehr Gebühren abdrücken muss, die er dann weiterreichen kann an seine Kunden. Dann kann er eben auch Anreize setzen, dass Kunden diese Stablecoins verwenden. Dann kann er sagen, es ist schnell, es ist sicher, es ist anonym. Und bei der Anonymität kommt natürlich sofort noch ein weiterer Punkt, Nutzungsmöglichkeit dazu. Auch bei Stablecoins, es geht natürlich wieder um die grauen Zonen der Wirtschaft, wo man nicht so gerne dokumentieren möchte, wo man denn das Geld her hat, mit dem man gerade bezahlt, wo das Bankensystem verständlicher und auch sinnvollerweise aufgefordert ist, Herkünfte für große Geldbeträge eben auch dokumentieren zu lassen, was bei diesen Stablecoin-Anbietern eben nicht der Fall ist. Und das ist ja auch ein großer Punkt, auch ein großer Vorwurf an diese Kryptowährungen. Sie sind so unreguliert, dass man eben diese ganzen halblegalen bis illegalen Aktivitäten wunderbar darüber abwickeln kann. Und wenn das Bargeld ersetzt wird, dann vor allen Dingen auch in diesem Bereich. Ja, aber wenn man alles zusammenzählt, dann gibt es eben eine ganze Reihe von Nutzungen. Es kommt natürlich immer noch die Nutzung mit grenzüberschreitenden Geldverkehr dazu, weil das besonders teuer ist. Ja, und das ist der Hintergrund, dass Stablecoins eben in Amerika Furore machen. Da muss man auch wissen, dass das amerikanische Zahlungsverkehrssystem bei aller Technologieverliebtheit der Amerikaner hinter dem europäischen ziemlich hinterherhinkt. Da
ich weiß
Schecks,
das auch.
Schecks auszuschreiben.
Genau. Freund von mir musste, während er in den USA an der Uni war, immer seinen Vermieter mit Schecks jede Woche bezahlen. Ja, oder bar.
Das ist auch ein Beispiel dafür, wie stark Tradition eben auch heutige Situationen und Verhältnisse immer noch bestimmen. Amerika, Amerikaner sind die Erfindung der Netzwirtschaft und zahlen mit kleinen Zettelchen, wie diese ausfüllen.
Das ist ja, oder schicken die sogar per Post durch die Gegend. Ja, ich weiß nicht, ob die das heute noch machen,
aber vor 10 Jahren war es auch langsam so. Auf, ja. Aber vielleicht sind die Stablecoins eben diejenigen, die das Ganze dann revolutionieren werden in den USA.
Naja, PayPal hat ja beispielsweise auch dort angefangen. Das ist ja schon so eine erste Revolution gewesen dann damals eigentlich. Ne? Ja, also das heißt, Stablecoins, vielleicht noch so viel und so ganz kurz nochmal dazu, könnten das Zeug haben, Leitwährungen zu ersetzen? Oder
nein, nicht? Das nicht. Also genau, das denken ja dann viele, dann wird halt der Dollarersatz wird dann eben, keine Ahnung, der Tether sein oder der sonstige US-Dollar-Coins. Das nicht, weil ein Stablecoin auf den US-Dollar ist am Ende ein verkappter US-Dollar. Und das genauso wie eine Einlage bei einer deutschen Bank auch in Anführungsstrichen nur ein verkappter Euro ist. Das ist ja nicht das gesetzliche Zahlungsmittel, das ist ja das Bargeld. Und die Einlage ist ja schon was anderes. Und so ähnlich ist das beim Stablecoin und dem Verhältnis zu seiner Mutterwährung oder Leitwährung auch. Und das heißt, die Emittenten der Währung, der großen Währungen auf der Welt sind und bleiben Regierungen. Aber es gibt eine Riesenmenge an Fragen eben rund um diese Stablecoins. Das geht los damit, dass eben die Frage besteht, ob sich diese Anbieter halt immer regelkonform verhalten. Also haben sie wirklich immer genügend Anleihen dahinter?
Ja, schlussendlich habe ich ja ein Anbieterrisiko. Also
exakt.
Kennen wir ja auch aus der Vergangenheit.
Wie hält sich mal in der Krise, wenn alle zurückhaben wollen? Ja, wie ist das mit dem Run? Und wie halten es mit der Geldwäsche? Welche Stabilitätsrisiken bedeuten sie fürs Finanzsystem? Die Stablecoin-Anbieter sind schon unter den 10 größten Nachfragern nach US-Treasuries mittlerweile. Also das ist alles nicht mehr Portokasse und damit ist das natürlich ein Thema für die Regulierung und darum geht's auch zurzeit. Und Donald Trump reguliert eben nicht. Ja, der sagt, macht mal Und für viele ist das natürlich das beste Rezept für die nächste Finanzkrise nach ein paar Jahren. Insofern ist das, muss man das wirklich im Blick haben. Aber nochmal, für den Anleger selber ist das eher nicht das Thema. Das ist eher so das Thema Zahlungsverkehr.
Dann lass uns mal so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Vielleicht zum Abschluss nochmal so ein kurzer Blick auf Europa. Wir haben jetzt sehr viel über die USA geredet. Wie sieht's denn in Europa aus? Profitieren wir von dieser, ja, ich will nicht sagen USA-Schwäche, aber von diesem leichten Dämpfer, den wir da momentan vielleicht in den USA sehen, beim US-Dollar sehen? Nutzt uns das irgendwie? Wie sieht's aus mit der europäischen Wirtschaft?
Naja, wir warten hier auf den Aufschwung.
Ja, wo kommt der denn, Uli?
Nächstes Jahr. Nach Weihnachten.
Immer nächstes Jahr, ne?
Ja, zu Weihnachten. Ja, wir müssen wirklich sehen, was sich hier tut. Die Anreize sind völlig neu, von der Verteidigung über Infrastruktur. Die Erwartungen sind gesetzt, mehr Investitionen in Europa. Wie wirkt sich der Zoll, der ja fester Bestandteil der Weltwirtschaft ab jetzt bleiben wird, der Zoll, den die Amerikaner gegenüber den Europäern verhängen, wo wir noch nicht wissen, wie hoch es ist. Die Verhandlungen sind unterwegs, sie sind festgefahren. Die Amerikaner wollen 15% festsetzen, ohne irgendeine Reaktion der Europäer. Die Europäer sagen, spinnt ihr, das könnt ihr mit einem großen Markt wie wir, das sind, nicht machen. Da ist noch ein bisschen Einigungsarbeit zu leisten. Ich glaube, dass das passiert, aber mit den üblichen Kapriolen. Das heißt, der 1. August kommt und dann werden nicht 15, sondern gleich 30 oder warum nicht gleich 50% Zölle eingeführt, um dann eben zwei Wochen später ein Verhandlungsergebnis zu präsentieren. Wobei man auch dazu sagen muss, diese ganzen Verhandlungsergebnisse, die da gemacht worden sind, mit Großbritannien, mit China aus Amerika, das sind mehr oder weniger nur Verhandlungspausen. Handelsabkommen bestehen aus mehreren tausend Seiten, weil eben die gesamte Wirtschaft betrachtet wird und überall aufgeschrieben wird, was nun wie erlaubt ist zu handeln. Und das ist physisch gar nicht möglich, aus einer Welt ohne solche Abkommen innerhalb von ein oder zwei Jahren jetzt in eine neu geregelte Welt reinzugehen. Immer wenn da verkündet wird, wir haben uns geeinigt, dann ist das eine rein politische Aussage nach dem Motto, wir wollen nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen, aber wir verhandeln weiter.
Ja, aber das heißt ja auch ja, am Ende des Tages nicht nur, es muss einer sitzen und alles aufschreiben, sondern am Ende muss es ja auch dann in entsprechende Regelungen umgesetzt sein. Das heißt also, wenn mein Auto aus Deutschland exportiert wird in den USA rein, dann muss einer wissen, ach, das ist aber jetzt ein LKW, der wird anders. Und da sind ja tausende von Produkten wahrscheinlich.
Jeder, der mit Waren oder physisch selber die Grenze zum Vereinigten Königreich überquert, weiß, wovon wir sprechen.
Genau. Okay, das heißt also, wir warten weiter auf den Aufschwung in Deutschland. Ja. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat uns so ein bisschen vorgemacht, ne? Da war es auch wie in der Wirtschaft. Es war sehr, sehr spannend. Ganz so viel Spannung brauche ich jetzt nicht in der Wirtschaft. Es darf ruhig mal ein bisschen jetzt die zweite Jahreshälfte ein bisschen ruhiger angehen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Wirtschaftssommerloch. Da können wir nochmal durchatmen. Der DAX steht aber eigentlich ganz gut da. Über 24.000 Punkte. Weiterhin hätte ich im April nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir hier im Juli schon wieder so einen Stand haben. Also da zeigt sich, am Ende muss man gucken, was ist auf dem Platz passiert und nicht, was könnte alles passieren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an uns, beziehungsweise vor allem an Dr. Ulrich Carter haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@dk.de oder kommentieren Sie in unseren Social-Media-Profilen, da sehen wir das dann auch. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.